zur Konferenz zur Zukunft Europas für die Aussprache einer Dauer von 67 Minuten beschlossen. Bitte die Kolleginnen und Kollegen, zügig ihre Plätze wieder einzunehmen. So, es geht doch. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Frau Staatsministerin Dr. Anne Lührmann für die Bundesregierung das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für die Demokratie ist diese Pandemie eine enorme Herausforderung. Das merken die Bürgerinnen und Bürger, das merken wir Abgeordnete im Parlamentsalltag. Umso bemerkenswerter ist es, dass Europa mitten in der Pandemie das größte Experiment aller Zeiten zur besseren Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gestartet hat, die Zukunftskonferenz. Damit beweist die EU, dass die europäische Demokratie sehr wohl funktioniert und sehr wohl lebendig ist, dass sie mit immer neuen Ideen Bürgerinnen und Bürger besser beteiligen will. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zukunftskonferenz ist ein Booster für die europäische Demokratie. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist doch wirklich ein Grund, stolz zu sein auf Europa und Vertrauen in die Demokratie zu haben. Die EU hat erstmals alle Europäerinnen und Europäer um konkrete Ideen zur Zukunft Europas gebeten. Über eine Webseite, in den europäischen und in den nationalen Bürgerdialogen, in der Zukunftskonferenz. Im Auswärtigen Amt haben wir kürzlich ein nationales Bürgerforum mit über 100 gelosten Teilnehmerinnen und Teilnehmern organisiert. Ganz besonders beeindruckt hat mich der Enthusiasmus der Teilnehmenden. Die Ideen sprudelten nur so. Und am letzten Wochenende haben wir in Straßburg, einige von Ihnen waren dabei, begonnen, uns in der Zukunftskonferenz mit den Vorschlägen auseinanderzusetzen. Das war insgesamt eine sehr, sehr konstruktive Debatte mit Politikerinnen und Politikern aus dem Europäischen Parlament, aus den nationalen Parlamenten und Regierungen. Aber es gab auch zwei Arten von Wortmeldungen, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Manche Rednerinnen und Redner waren extrem ablehnend gegenüber den Vorschlägen der Bürgerinnen und Bürger. Das geht so nicht, das haben wir doch noch nie so gemacht, die EU sei gut so, wie sie ist. Andere haben versucht, die Bürgerinnen und Bürger zu vereinnahmen, entweder für ihre eigenen Zwecke oder indem sie einfach das Blaue vom Himmel herunter versprochen haben. Wir setzen das jetzt alles sofort um, wurde da gesagt. Beides ist nicht die Antwort der Bundesregierung, sondern wir werden uns ernsthaft mit den Vorschlägen der Bürgerinnen und Bürger auseinandersetzen. Da gibt es nämlich Ideen, da frage ich mich, warum machen wir das nicht schon längst so? Mit einem Onboarding-Paket soll jedem und jeder Informationen über europäische Werte zur Verfügung gestellt werden. Viele andere konkrete Ideen für mehr Beteiligung und für eine europäische Öffentlichkeit, ein EU-TV, wurden auch vorgelegt. Dann gibt es großartige Ideen, die kosten aber sehr viel Geld. Ich war ja mal Mitglied im Haushaltsausschuss. Da werden wir dann sicherlich sehr genau darüber reden müssen und gemeinsam dafür kämpfen, um sowas in den Haushalten unterzubringen. Zum Beispiel EU-Förderung für Schüleraustausche. Und es gibt Vorschläge, die so ähnlich sind wie Vorhaben, die wir gerade schon in Brüssel oder auch hier im Bundestag sehr intensiv diskutieren. Dazu gehört zum Beispiel die Grenzabgabe beim Import klimaschädlicher Produkte, eine garantierte Lebensdauer, ein Lebenszyklus von Produkten, Mindestlohn. Hier müssen die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger wirklich konkret in den Prozess einfließen. Und zu einer ernsthaften Debatte gehört es aber auch, klar zu sagen, es gibt auch Vorschläge, die vermutlich schwer umzusetzen sein werden, aus technischen Gründen zum Beispiel, weil es nicht funktionieren kann. So ist das eben bei einem Brainstorming-Prozess. Da kommen viele Ideen raus und einige davon muss man dann wieder verwerfen. Bei anderen Vorschlägen kommt die EU an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit. Zum Beispiel für ihre Werte nach innen aber auch nach außen entschieden eintreten. Deshalb lautet ein Vorschlag auch, die Regeln der Einstimmigkeit zu überprüfen. Solche Debatten müssen wir jetzt gemeinsam ambitioniert und entschlossen angehen. Denn ein starkes Europa ist ein Europa, das die Empfehlungen seiner Bürgerinnen und Bürger wirklich ernst nimmt, das die Anregungen nicht in einer Schublade verschwinden lässt, sondern Wege findet, wie die besten davon auch Realität werden können. Und dabei setze ich auf Ihre Unterstützung, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächster Redner ist der Kollege Günter Kriechbaum, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Zukunftskonferenz ist schon jetzt ein Erfolg. Denn es gibt einen positiven Schub bei den Bürgerinnen und Bürgern in Europa. Man debattiert, man diskutiert über Europa quer durch die Republik, quer durch Europa hindurch. Auch in meiner Heimatstadt, in Pforzheim, eine Stadt mit sehr hohem Migrationshintergrund, debattiert man und streitet man leidenschaftlich über und für die europäischen Themen. Das Thema Europa findet Eingang in die Schulen, aber bei Lichte besehen müssen wir auch sagen, es ist noch mächtig Luft nach oben. Hier würde ich mir zum Beispiel auch gerade von den Ländern wünschen, dass dieses Thema noch stärker über die Kultusministerkonferenz in die Schulen eingespeist wird und wir gerade auch bei der jungen Generation hier für einen positiven Aufschlag sorgen. Wir müssen uns mit diesen Vorschlägen, die die Bürger machen, auseinandersetzen. Und Frau Staatsministerin Lührmann hat es auch gerade schon angesprochen. Einer der Wünsche aus der Bürgerschaft heraus ist beispielsweise der Wunsch nach mehr strategischer Autonomie in Europa, in der Welt. Wenn wir das sehen, dann müssen wir uns in der Tat kritisch die Frage stellen, ob wir noch weltpolitikfähig sind. Das bedeutet, mit Blick beispielsweise auf China, dass China sehr wohl eine Strategie hat für Europa, auch für Afrika, aber wir umgekehrt keine für China. Auch hier lohnt sich ein Blick auf die unterschiedlichen Verhältnisse. Wir debattieren hier leidenschaftlich in Deutschland, in Europa, ob wir Huawei auf den europäischen Markt lassen sollen, ja oder nein. Bei Lichte besehen ist es aber gar keine Frage über Huawei, sondern das Problem liegt darin, dass wir keine europäische Antwort haben, dass wir keinen European oder besser gesagt Global Player haben, der hier Huawei das Wasser reichen könnte. Überdies, wir debattieren dann darüber, ob wir es zulassen dürfen, dass wir gemeinsame Züge bauen dürfen mit Alstom und Siemens, aber wir versperren uns über das Wettbewerbsrecht der Europäischen Union wertvolle Wege, die wir brauchen, um hier in der Globalisierung bestehen zu können. Auch das ist wichtig, wenn wir eine strategische Autonomie anstreben wollen. Eine andere Entwicklung, die wir in Deutschland eigentlich kaum wahrnehmen, jedenfalls eine Diskussion, die wir nicht führen, eine Konzentration auf dem Finanzdienstleistungsmarkt. Schauen wir auf die 10 größten Banken, gemessen am Börsenwert, dann findet sich darunter keine einzige europäische Bank. 5 kommen aus China, 5 kommen aus den USA. Noch brutaler und dramatischer fällt der Blick auf, wenn wir auf die Bilanzsumme schauen. Die 4 größten Banken kommen alle aus China. Was bedeutet das jetzt für uns in Europa? Jede Bürgerin und jeder Bürger, die schon mal eine Finanzierung hat machen müssen, weiß, dass man, bevor das Geld fließt, die Daten fließen müssen. Das heißt, jedes Unternehmen, wenn sich China im europäischen Markt investiert, muss Daten liefern und ermöglicht damit den Einblick in die Herzkammer eines Unternehmens. Das heißt, auch an dieser Stelle müssen wir aufpassen, dass wir uns strategisch klug genug aufstellen. Denn es geht nicht nur um die Unternehmen, sondern auch um die Volkswirtschaften und den Einfluss China in der Welt und vor allem in Europa steigt beharrlich. Wenn wir über die Weltpolitikfähigkeit reden und den Wunsch nach mehr strategischer Autonomie, dann geht es natürlich auch um die Ukraine. Die Ukraine war nun gerade Debattengegenstand, deswegen möchte ich mir da weitere Ausführungen auch sparen. Aber es fällt natürlich schon auf, dass aktuell die Gespräche in Genf laufen über zentrale europäische Sicherheitsfragen, aber Europa hier nicht mit am Tisch verhandelt und nicht mit am Tisch sitzt. Unsere Entscheidung ist derweil klar. Die Ukraine ist ein souveränes Land und es ist zunächst einmal die Entscheidung dieser Länder, ob sie sich den Standards der Europäischen Union annähern wollen oder nicht. Aber wenn das, wie im Falle der Ukraine, dann auch erfolgt ist, dann kann es nicht sein, dass Russland hier ein Mitspracherecht für sich reklamiert. Das sollte auch Herrn Gysi eigentlich klar sein. Denn würde man das zubilligen wollen, dann wäre das ein Revival, dann wäre das eine Wiederbelebung der Brezhnev-Doktrin. Aber Brezhnev ist genauso tot, wie die Brezhnev-Doktrin es sein sollten. Wenn wir überhaupt auf Russland schauen, dann werden wir an einem Punkt immer auseinanderliegen. Das, was wir als unsere Werte betrachten, der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, sind aus Sicht von Herrn Putin reale Bedrohungslagen. Er kann mit Freiheit genauso wenig anfangen wie mit Demokratie. Eine der Forderungen, und Frau Lührmann, Sie wissen es, weil Sie ja mit dabei waren, ist auch die Frage nach einer europäischen Armee. Dabei wird ein Stück weit übersehen, dass wir ja schon im Prozess der verstärkten Zusammenarbeit PESCO auf den Weg gebracht haben. Das heißt, willige Länder, die hier vorangehen wollen, können es dann auch tun und machen es dann auch. Aber bis zu einer europäischen Armee ist es noch ein sehr, sehr weiter Schritt und ein sehr weiter Weg. Denn das würde zunächst einmal bedeuten, dass wir schon mal beim Beschaffungswesen einheitliche Standards bekommen. Aber auch hier gibt es keine europaweiten Ausschreibungen, weil mit Blick auf Frankreich sich auch einzelne nationale Mitgliedsländer dagegen wehren. Aber auch an die eigene Adresse gesprochen, wenn wir tatsächlich den Verteidigungsbereich europäisieren möchten, dann heißt das auch im Klartext, dass wir von den weltweit strengsten Rüstungsexportgesetzen, die wir nun mal haben, auch Abstriche machen müssen. Sonst kommen wir hier zu keiner echten Europäisierung. Ich möchte schließen damit, dass die Zukunftskonferenz sehr, sehr viele gute Ideen liefert, auch Positionen vermittelt, die uns zu einer Rückbesinnung verpflichtet. Denn wir müssen jetzt auch schauen, dass wir dieser Zukunftskonferenz eine Zukunft geben. Ich möchte da ausdrücklich die Partner, die Projektpartner ermutigen, weiterzumachen. Frau Hartung beispielsweise von Pulse of Europe steckt hier enorm viel Engagement hinein. Und wenn wir als Parlamentarier, Europäisches Parlament, nationale Parlamente, diese Ideen nicht aufgreifen und diskutieren, dann würde sehr viel Enttäuschung zurückbleiben. Und das wäre es, das wäre fatal, das können wir nicht wollen. Und ich freue mich deswegen jetzt auf eine Fortsetzung auch dieses Prozesses. Im Mai, noch während der Ratspräsidentschaft, der französischen Ratspräsidentschaft, wird dann wohl der Abschlussbericht vorgelegt werden. Aber wie gesagt, weitermachen ist deswegen sinnvoll, weil wir dann viele weitere Menschen für das europäische Projekt auch begeistern können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Christbaum. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, unterbreche ich die Aussprache und komme zurück zu den Wahlen. Die Zeit für die Wahlen ist gleich vorbei, in genau 50 Sekunden. Ich soll jetzt noch auf die Lobby-Taste drücken, das widerstrebt mir natürlich, aber das mache ich trotzdem. Die Zeit der Wahlen ist gleich vorbei. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Ich erkenne, das ist nicht der Fall. Es rennt auch niemand mehr auf der Westempore. Also, alle Kolleginnen und Kollegen haben ihre Stimme abgegeben. Dann schließe ich die Wahlen. Bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Die Ergebnisse der Wahlen werden Ihnen später bekannt gegeben. Wir kehren jetzt zurück zur Aussprache und als nächster Redner hat das Wort der Kollege Axel Schäfer, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine vereinbarte Debatte über die Zukunft Europas. Es hat länger gedauert, zu dieser Vereinbarung zu kommen, als zum Beispiel meine Fraktion sich das gewünscht hätte. Und es hat auch was mit dem Zustand Europas zu tun. Vieles dauert leider länger, als die überzeugten Föderalistinnen und Föderalisten sich das wünschen. Aber wir sind jetzt tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo wir sagen müssen, dürfen, auch können, ja, wir befinden uns auf der Höhe der Zeit. Wir befinden uns auf der Höhe der Zeit, wo eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger für mehr europäische Zusammenarbeit, für mehr europäischen Zusammenhalt, aber auch für mehr europäischen Zusammenschluss sich ausspricht und gleichzeitig eine leider wachsende Minderheit für Nationalismus, für Abgrenzung und Ausgrenzung sich lauthals artikuliert. Und gerade wir wissen, Nationalismus ist ein Irrtum, der auf einem Irrweg führt und in einem Irrsinn, nämlich Krieg, endet. Und deshalb ist diese europäische Aufgabe eben die Aufgabe des Friedens und gegen jegliche Form des Nationalismus. Und wir sind deshalb auf der Höhe der Zeit, weil zum ersten Mal in Europa über den Fortschritt eben nicht nur, wie am Beginn des Einigungsprozesses vor 70 Jahren, die Regierungen standen, später ein Parlament, was zwar viel zu sagen, aber nicht zu entscheiden hatte, sondern jetzt das Europäische Parlament gleichberechtigt mit den nationalen Parlamenten und einer gleichen Zahl von engagierten Bürgerinnen und Bürgern diskutieren und Vorschläge machen. Und das sollten wir aufnehmen, das sollten wir ernst nehmen und das sollten wir voranbringen, gerade hier, liebe Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag. Und diese besondere Verpflichtung zeigt sich auch, und ich finde, da sollten wir gemeinsam in den demokratischen Parteien stolz sein, dass der Austausch zwischen den Parlamenten bei uns bisher schon ziemlich gut funktioniert hat. Wir haben hier von Friedrich Merz über Alexander Graf Lambsdorff, Claudia Roth, auch bis hin zu Sarah Wagenknecht, und ich gehöre auch zu dieser Riege, Kolleginnen und Kollegen, die schon im Europäischen Parlament waren und jetzt im Bundestag sind und wo es deutlich darauf ankommt, dass wir die Rechte des Europäischen Parlaments stärken, ihre demokratischen Möglichkeiten ausbauen. Das ist eine zentrale Forderung der Bürgerinnen und Bürger, mit denen wir bisher auf der Zukunftskonferenz diskutiert haben. Und dazu gehört natürlich immer auch, dass wir mit dem anfangen, was schon heute möglich ist und was übrigens gar kein Geld kostet. Ich appelliere nochmal daran, dass wir im Deutschen Bundestag ebenso wie im Europäischen Parlament eine öffentliche Debatte auch in den Ausschüssen führen. Auch das ist für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern so wichtig. Und dass wir auch die Konsequenzen bei der nächsten Europawahl mit transnationalen Listen und vielen anderen Möglichkeiten auch hier im Deutschen Bundestag diskutieren und entscheiden und nicht sagen, wir warten, bis alle anderen auch dafür sind, sondern ein Stückchen wieder eine Vorreiterrolle einnehmen, wie es unsere Vorväter oder Mütter hier getan haben, die als Erste gefordert haben, die Direktwahl eines Europäischen Parlamentes weit bevor das 1978/79 beschlossen worden ist. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will an dieser Stelle, es ist von Vorredner Gunter Krischbaum dankenswerterweise auch schon getan worden, noch mal an die Länder auch appellieren. Sie sind da sehr stark repräsentiert mit Ministerinnen, Staatssekretärinnen und auch Parlamentspräsidentinnen, erfreulich viele Frauen, dass auch das bitteschön die Aufgabe von Parlamenten in den Ländern ist, dass das diskutiert wird, genauso wie das zu den demokratischen proeuropäischen Fraktionen dort gehört. Und ich appelliere auch, und wir sind ja alle in Wahlkreisen beheimatet, wir wohnen ja in Städten und Gemeinden, deshalb appelliere ich an die kommunale Ebene, das zu tun, was die Spitzenverbände auch formuliert, gefordert, erwartet haben, nämlich dieses Thema Zukunft Europas, weil die Menschen eben vor Ort leben und nicht irgendwo in Ländern, auch zu einer Sache der Debatten, der Ratssitzung, der Gemeindevertretung vor Ort zu machen. Das findet, seien wir doch ganz ehrlich, das findet zurzeit viel zu wenig statt. Und deshalb sollten wir das auch ermutigen. Ich werde meinen persönlichen Beitrag leisten und meine Ehefrau Bürgermeisterin in diesem Sinne auch ein Stückchen zusätzlich ermutigen. Ich gehe davon aus, dass sie das auch sowieso macht. Nein, Günther, das ist nur die gleiche Parteifamilie und die gleiche europäische Überzeugung, die ich mit meiner lieben Frau seit 50 Jahren teile. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, entscheidend ist ja immer der Prozess, das heißt die Diskussion, dass wir sie führen und wie wir sie führen. Aber der Prozess muss auch zu Ergebnissen, niemals zu abschließenden, aber doch zu zukunftsführenden Ergebnissen führen. Und deshalb ist es doch so wichtig, dass das, was hier gelungen ist mit der neuen Koalition und in einem Koalitionsvertrag vereinbart unter besonderer Verantwortung der drei Parteien, dass das auch umgesetzt wird, dass wir das hier auch wiederholen. Jawohl, diese Bundesregierung, diese Mehrheit des Bundestages hat festgehalten, die Ergebnisse der Konferenz zur Zukunft Europas werden wir nehmen, aufnehmen, ernst nehmen und mit diesen Ergebnissen zum Beispiel fordern, dass es einen Konvent gibt, der auch Vertragsveränderungen in den europäischen Verträgen ermöglicht, um tatsächlich auf dem Weg einer fortschreitenden Integration voranzukommen. Das ist ein Versprechen, und das werden wir hier gemeinsam halten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Idee zur Zukunftskonferenz Europas kam vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Ich bedauere sehr, dass wir damals in Deutschland nicht mutiger mit einer Antwort und einer Zustimmung gewesen sind. Lass uns das heute ein Stückchen nachholen und lass uns das gleichzeitig in Europa mit unseren französischen und allen anderen Partnerinnen, die für diese Gemeinschaft sind und gegen den Nationalismus, lass uns das in die Tat umsetzen durch mutige Debatten und auch denen zu widersprechen, die gegen Europa sind. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer. Da wir das gleiche Alter haben, darf ich das ja sagen. Wenn Sie seit 50 Jahren mit Ihrer Frau gemeinsame Überzeugungen teilen, haben Sie aber früh angefangen. Also
stimmt, Sie haben recht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor der nächste Redner das Wort erhält von der Tribüne, Herr Kleinwächter, habe ich eine Bitte, und zwar an die im Saal anwesenden Schriftführerinnen und Schriftführer. Uns fehlen Frauen und Männer zum Auszählen der Stimmzettel im Schriftführerraum. Befinden sich nur wenige Kolleginnen und Kollegen, die alleine wahrscheinlich 2 bis 3 Stunden brauchen würden, um die Auszählung der Wahlen vorzunehmen. Also die Schriftführer, die noch hier sind, würde ich bitten, oder die an den Fernsehschirmen sitzen oder unter Umständen an den Radiogeräten zuhören, bitten doch, sich in den Schriftführerraum zu begeben, damit wir frühzeitige Ergebnisse bekommen. Herr Kollege Kleinwächter, Sie haben als Nächster das Wort. Bevor Sie anfangen zu sprechen, will ich einen Hinweis geben, den Sie wahrscheinlich schon kennen. 2 Minuten vor Ablauf Ihrer Redezeit wird die Ampel dort beginnen. Sollten Sie sie übersehen, was natürlich auch im Straßenverkehr vorkommen kann, werde ich mich akustisch bemerkbar machen, aber so, dass Sie nur mein Klopfen hören. Und ich werde erst mich verbal äußern, wenn Sie die Redezeit etwas zu weit ausgelegt haben. Herr Kollege Kleinwächter, Sie haben das Wort.
Bitte. Keine Sorge, Herr Präsident, keine Verkehrsdelikte auf meiner Seite. Werter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren heute über die Konferenz zur Zukunft Europas, und eigentlich ist der Titel ja schon falsch. Es geht um die Konferenz zur Zukunft der EU, und das ist ein Unterschied, denn sie ist ja eingerichtet worden von der EU-Kommission, das war ja die Idee von Ursula von der Leyen, um den Status quo zu erweitern, um das, was genau die Bürger nicht möchten, festzuschreiben und Herr Schäfer hat es angesprochen, eventuell in einen Verfassungskonvent zu führen. Und deswegen sollten wir uns, bevor wir über die Zukunft reden, mal ganz kurz die Vergangenheit der EU anschauen. Was ist denn passiert? Die EU, Brüssel, hat die größte Dichte von Lobbyisten weltweit. Die EU ist die Institution, wo Gelder in Milliardenhöhe in Lobbyinteressen verschoben werden, meine Damen und Herren. Die EU ist außerdem die Institution, die keine Freiheiten ermöglicht, sondern sich immer neue Zwänge ausdenkt. Die von Frau Lühmann angesprochenen Schüleraustausche, die sind zurückgegangen, seit es die EU in dieser Konstitution gibt. Dafür sind die Zwänge hochgegangen. Man hat den Bürgern die Glühbirnen verboten, die Staubsauger verboten, ja, und jetzt verbietet man ihnen, sich freizuhalten. frei zu bewegen oder das zu tun und zu lassen, was sie tun möchten. Nur noch als QR-Code-Inhaber ist man ein vollwertiger Mensch. Das digitale Covid-Zertifikat, auch eine Erfindung der EU-Kommission, meine Damen und Herren. Und diese europäischen Institutionen, wie sie sind, machen uns arm. Der Euro seit seiner Einführung vor ziemlich genau 20 Jahren, am 1. Januar 2002 wurde das Bargeld eingeführt, hat in diesem Zeitraum gegenüber der harten Währung, dem Schweizer Franken, 35% verloren. Und die EZB druckt im Moment 12,5% der Geldmenge jedes Jahr nach. Meine Damen und Herren, da verwundert es nicht, dass die Leute in der Europäischen Union nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben finanzieren sollen, wie sie ihre Miete finanzieren sollen, wie sie sich überhaupt noch ein Haus kaufen sollen. Das geht gar nicht. Diese Europäische Union macht die Menschen arm. Und deswegen muss man leider feststellen, Europas Zukunft wird nur dann blühend sein, wenn diese Europäische Union keine Zukunft hat. Doch. Und das wissen Sie, das weiß die EU-Kommission und das wissen die Bürger auch. Deswegen haben die Bürger das ja, als es um die Abstimmung über die europäische Verfassung ging, abgelehnt. Und um das Problem zu umgehen, hat man diese Konferenz zur Zukunft Europas erfunden. Die sogenannte partizipative Demokratie. Das Versprechen, Bürger werden beteiligt, können mitreden und sie werden gehört. Frau Lührmann hat es ja vorhin erzählt. Die Wahrheit, das ist ein Plenum mit Abgeordneten drinnen und dann mit angeblich zufällig ausgewählten Bürgern. Wie sind die ausgewählt worden? Hinterfragen wir das mal. Da saß kein Notar und hat Personalausweisnummern gezogen, sondern das hat Kantar gemacht. Eine Organisation, die in Millionenhöhe Zuwendungen von der Europäischen Union bekommt und die übrigens den Mantel des Schweigens darüber hüllt, wie diese Leute ausgewählt worden sind. Und wenn man denen ein bisschen hinterher recherchiert, dann merkt man, das sind alles überzeugte Föderalistinnen und Föderalisten. Mitglieder von NGOs, die Vereinigte Staaten von Europa fordern. Also genau das, was die Bürger Europas eigentlich nicht wollen, sind diese Bürger, die sie in dieses Plenum hineingesetzt haben. Und jetzt spiegeln sie den Leuten vor, diese Zivilgesellschaft, das seien die Bürger, die die Interessen der Bürger vertreten. Das ist einfach nur falsch, meine Damen und Herren. Die Zivilgesellschaft vertritt nicht die Zivilisten, nicht die Bürger, sondern sie vertritt knallhart genau die Lobbyinteressen, weshalb die Bürger ja eben genau kritisch über Brüssel denken, weshalb sie Brüssel ablehnen, weshalb sie die Europäische Union ablehnen. Keiner will Lobbyisten, jeder will Demokratie und sie zerstören die Demokratie mit solchen Aktionen, meine Damen und Herren. Und an dieser Stelle möchte ich Sie bitten, haben Sie den Mut, die Bürger hier nicht zu betrügen. Haben Sie den Mut, wirklich in den Dialog mit den Bürgern zu treten. Haben Sie den Mut, direkte Demokratie zu wagen. Wenn Sie das nicht tun, dann delegitimieren Sie genau die Institutionen, die wir eigentlich erhalten wollten. Die Institutionen, die die Demokratie und die Regierung tragen, aber auch die Demokratie an sich. Denn wenn die Bürger belogen werden, dann können sie das eine vom anderen nicht mehr unterscheiden und das wird auffliegen. Europa hat nur dann eine blühende Zukunft, wenn diese Europäische Union keine Zukunft hat. Haben Sie recht.
Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Hacker, FDP-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, so unterschiedlich können die Sichtweisen sein. Die zu treffenden Worte des kürzlich verstorbenen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Davide Sassoli, machen uns die Dimension der Aufgabe deutlich, die vor uns Europäerinnen und Europäern liegt. Unsere Herausforderung ist es, eine neue Welt zu schaffen, nicht weniger. Den Herausforderungen unserer Gegenwart kann sich Europa nicht mehr entziehen. Wie bewältigen wir die gesundheitlichen, gesellschaftlichen und ökonomischen Folgen der andauernden Pandemie? Wie sichern wir unseren Planeten für zukünftige Generationen, ohne Wohlstand und sozialen Frieden zu gefährden? Und wie reagieren wir auf die Aggressionen an unseren Außengrenzen, gegen unsere Nachbarn und auf Angriffe auf unsere demokratischen Werte? Die Antworten werden wir nur gemeinsam finden und nur im Dialog. Die Zukunft. Die Konferenz zur Zukunft Europas ist eine große Chance, vielleicht sogar eine historische. Sie ist geliebtes Europa. Sie ermöglicht Begegnung und Austausch und natürlich auch die Auseinandersetzung mit neuen Perspektiven. Ja, es ist ein Experiment deliberativer Demokratie, aber dieses Experiment schafft eine neue europäische Öffentlichkeit. Eine europäische Öffentlichkeit, die ja längst Realität ist, die grenzüberschreitend denkt, lebt, arbeitet, studiert und liebt. Der Motor der Konferenz hatte Startschwierigkeiten. Nicht jedes der beteiligten Länder ist schon jetzt von ihrem Erfolg überzeugt. Trotz des zögerlichen Starts wegen der Pandemie und einer langen Diskussion über die Besetzung des Exekutivgremiums erleben wir zurzeit eine lebendige Debatte. 5.000 Veranstaltungen, 350.000 Teilnehmer, 13.000 digital eingereichte Zukunftsideen. Das ist gelebte Demokratie. Wir erleben es in den Bürgerforen. Unser Europa ist den Menschen nicht egal. Sie wollen sich an der Debatte über die Zukunft, über die Ausrichtung unseres Kontinents beteiligen. Sie wollen ein handlungsfähiges Europa, das seine demokratischen Werte verteidigt. Schauen wir auf die Ergebnisse der Bürgerforen. Die Bürger wollen die Rechtsstaatlichkeitsverordnung verschärfen. Sie wollen, dass die Europawahlen direkter werden und wollen Abgeordnete künftig auch über europäische Listen wählen. Die Menschen wollen ein Europa, das Entscheidungen trifft. Sie fordern zu Recht Lösungen für die Probleme, die das Einstimmigkeitsprinzip mit sich bringt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an Diskurs und Input mangelt es sicher nicht. Jetzt kommt es auf jeden Einzelnen an, auch hier im Haus, für eine kluge Veränderung Europas zu werben, für eine gute Zukunft dieses großen Projekts. Dann haben die Populisten in Warschau oder Budapest oder auch hier am rechten Rand und am Balkon keine Argumente mehr für ihren Kurs gegen Europa. Ich bin den Kollegen Gunter Griechbaum und Axel Schäfer sehr dankbar, dass sie uns, dass sie den Deutschen Bundestag in der Plenarsitzung vertreten. Doch wir alle gemeinsam tragen Verantwortung, dass dieses Vorhaben zum Erfolg wird. Die heutige Debatte ist ein Schritt für mehr Öffentlichkeit. Sie ist aber auch Selbstverpflichtung für uns. Wir müssen dafür sorgen, dass die Empfehlungen zu Handlungsprioritäten der Europapolitik, der Bundesrepublik und der EU werden. Die mühsam erarbeiteten Vorschläge dürfen nicht wieder in der Schublade verschwinden. Wahre Glaubwürdigkeit braucht Veränderung. Unser gemeinsames Europa ist gerade für die jungen Demokratien in unserer Nachbarschaft eine Inspiration, ein Sehnsuchtsort, ein Garant für Friede und Freiheit. Ich wünsche mir, dass wir auch Stimmen aus unseren Nachbarländern mit einbeziehen, aus den Ländern, für deren Jugend die Zukunft in der EU liegt. Unsere Regierungskoalition wird zum Gelingen der Konferenz zur Zukunft Europas ihren Beitrag leisten. Wir wollen unsere europäischen Partner davon überzeugen, dass die Ergebnisse der Konferenz ehrlich diskutiert werden. Wir wollen die notwendigen Reformen zügig angehen. Wir wollen, dass die angestoßenen Ideen zu einem verfassungsgebenden Konvent führen, der die Grundlage für das Europa der Zukunft schafft, für einen föderalen europäischen Bundesstaat, der dezentral nach den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit organisiert ist und der fest und unverrückbar auf der Grundrechtecharta fußt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Hacker. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege André Hunko, Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir reden hier über die Zukunft Europas, über die Zukunftskonferenz Europas. Und vorhin haben wir in der Debatte über Frieden in Europa gesprochen. Und das sind zwei getrennte Debatten. Und ich glaube, dass das falsch ist, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Europa nur eine Zukunft hat, wenn es ein friedliches Europa ist. Wir werden in diesen Tagen schmerzlich daran erinnert, durch die Situation an der Grenze zwischen Ukraine und Russland, aber auch vielleicht durch die Entwicklungen auf dem Westbalkan, in Bosnien etwa, dass eben Europa sehr viel größer ist als nur die Europäische Union. Die Europäische Union hat 27 Mitgliedstaaten. Zu Europa gehören aber auch die Staaten des Westbalkans, dazu gehört die Ukraine und Russland, dazu gehört auch Großbritannien oder die Schweiz. Und deswegen denke ich, dass wir, wenn wir über Zukunft von Europa sprechen, auch über ein gesamteuropäisches Projekt reden müssen, was auch Sicherheitsfragen beinhaltet. Es gibt neben der Europäischen Union wichtige europäische Institutionen, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE. Es gibt den Europarat, die den gesamten europäischen Kontinent abbilden. Und wenn wir aber mal auf die Proportionen schauen, dann müssen wir feststellen, dass etwa der Europarat ein Jahresetat hat, was dem Tagesetat der EU entspricht, und dass zum Beispiel die OSZE, die ja jetzt gerade eigentlich so wichtig wäre, ein Jahresetat hat, das nur ein 1/40 dessen ist, was gerade beschlossen wurde auf EU-Ebene, nämlich ein neuer europäischer Militärfonds, ein sogenannter Verteidigungsfonds. Und ich denke, das sind falsche Proportionen, die wir korrigieren sollten. Bei dieser Konferenz zur Zukunft der EU, so muss man sie ja nennen, geht es natürlich auch um wichtige Themen. Es ist angesprochen worden hier, es geht um die Frage, das Einstimmigkeitsprinzip in bestimmten Politikfeldern aufzuheben. Ich halte es für falsch, das im Politikfeld der Außen- und der sogenannten Verteidigungspolitik zu machen, weil es würde dazu führen, dass es noch leichter wäre, auch perspektivisch militärisch zu intervenieren. Ich wäre sehr dafür, das Einstimmigkeitsprinzip etwa im Sozial- oder im Steuerbereich aufzuheben, damit es einfacher wird, zum Beispiel einen europäischen Mindestlohn einzuführen, damit es einfacher wird, auch große Konzerne zu besteuern, die hier viel zu wenig Steuern zahlen, damit man vielleicht mal auch über eine europäisch koordinierte Vermögensabgabe reden könnte oder auch damit die dringend notwendige Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, dieser 60-3-Prozent-Regel, umgesetzt werden könnte. Das halte ich eigentlich für sehr viel zielführender. Zur Frage der Zukunft Europa. Die Konferenz läuft jetzt noch bis in den Mai hinein. Ich habe darauf hingewiesen, dass es wichtig wäre, dass man auch die anderen Institutionen mit einbindet, auch Staaten, zum Beispiel Beitrittskandidaten vom Westbalkan. Ich würde einen konkreten Vorschlag machen an unsere zwei Vertreter hier aus dem Bundestag, Herr Kriechbaum und Herr Schäfer. Für die Abschlusskonferenz könnte man ja etwa die Parlamentspräsidenten von OSZE und Europarat einladen, um diese Perspektive, die Perspektive des gesamteuropäischen Friedens, mit einzubringen. Das wäre ein konkreter Vorschlag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Hunke. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Dr. Anton Hofreiter, Bündnis 90 Die Grünen. Ihr wart doch schon mal nah dran, insofern.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist einfach sehr, sehr gut für die Zukunft der Europäischen Union, dass die Konferenz zur Zukunft Europas so erfolgreich arbeitet. Entscheidend ist jetzt, dass möglichst vieles davon auch umgesetzt wird, was sich die Bürgerinnen und Bürger vorstellen. Denn wir brauchen eine handlungsfähige Europäische Union. Denn die Probleme sind häufig transnational. Und wenn ich mir die Länder Europas anschaue, sind die Probleme im Vergleich zu Ländern, selbst großen europäischen Ländern wie Frankreich oder Deutschland, riesig. Es glaubt doch nicht ernsthaft irgendjemand, dass mit den Herausforderungen der Globalisierung, mit den Herausforderungen ökonomisch erfolgreicher Mächte, allerdings hochgradig autoritär und aggressiv auftretender Mächte wie China, die einzelnen europäischen Länder alleine klarkommen werden. Es wird uns nur gelingen, diesen Herausforderungen beizukommen, wenn die Europäische Union handlungsfähiger wird, wenn schneller zu Entscheidungen gekommen wird und wenn die europäischen Länder solidarischer sind. Und dafür haben die Bürgerinnen und Bürger, weil sie sich ein handlungsfähiges Europa wünschen, hervorragende Vorschläge gemacht. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir, dass die Bundesrepublik Deutschland, dass unsere Bundesregierung alles dafür tut, dass möglichst vieles davon auch Realität wird. Und wenn man sich die Umfragen auch in Deutschland anschaut, haben die Bürgerinnen und Bürger laut Umfragen erst vor kurzem wieder angemerkt, dass die Klimakrise eine der größten, laut der Umfrage die größte Herausforderung für die Europäische Union ist. Und auch dafür brauchen wir eine handlungsfähige Europäische Union. Und ich bin ehrlich gesagt heilfroh, dass wir jetzt eine Bundesregierung haben, die alles tun wird, um die EU-Kommission zu unterstützen, dass das Fit for 55-Paket, wo es um realen Klimaschutz geht, auch wirklich umgesetzt wird und nicht eingebremst wird und verwässert wird. Und ich glaube auch, dass hier bei uns im Parlament darauf ankommt, dass wir alles dafür tun, dass in der französischen Ratspräsidentschaft, dass in den nächsten Monaten möglichst vieles davon umgesetzt wird. Denn die Klimakrise, wir müssen da auch auf nationaler Ebene vieles tun. Aber die Klimakrise kriegen wir nur im Griff, wenn wir europäisch und international handeln. Und da ist auch entscheidend, dass wir an Frankreichs Seite stehen, eine möglichst praktikable Lösung zu finden für das, was sich die französische Ratspräsidentschaft vorgenommen hat, nämlich einen funktionierenden CO2-Grenzausgleich, der sowohl klimapolitisch als auch ökonomisch als auch in Zusammenarbeit mit den Partnerinnen und Partnern funktioniert. Denn was ist CO2-Grenzausgleich? Kompliziertes Wort, aber wenn in China als Beispiel Stahl sehr CO2-reich hergestellt wird und in einem europäischen Land Stahl sehr CO2-arm hergestellt wird, kann es nicht sein, dass daraus ein Wettbewerbsnachteil wird, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Regeln so sind, dass die Unternehmen, die CO2-frei produzieren, am Ende davon auch wirklich ökonomisch profitieren, damit der Kampf gegen die Klimakrise sowohl international funktioniert als auch ökonomisch funktioniert. Nämlich dann wird eine große Vorbildwirkung entfalten. Und was sich die Bürgerinnen und Bürger auch gewünscht haben, ist, dass wir die Werte nach innen verteidigen. Und da ist der Punkt Rechtsstaatlichkeit angesprochen. Auch da, glaube ich, wird man in den nächsten Monaten mehr tun. Und auch da gibt es klare Wünsche und Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb gilt es auch, dies umzusetzen. Ich freue mich auf die nächsten Monate und Jahre. Und jetzt kommt es darauf an, möglichst viel aus den guten Vorschlägen zu machen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Hofreiter. Als nächste Rednerin hält das Wort die Kollegin Dr. Ottilie Klein, CDU-CSU-Fraktion, zu ihrer ersten Parlamentsrede.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Europa ist unsere Zukunft. Europa ist unser Schicksal. Diese Feststellung unseres verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl ist ebenso geschichtsträchtig wie zukunftsweisend. Über 77 Jahre lang war die europäische Integration ein Garant für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Gemeinsam haben wir Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg Europa wieder aufgebaut. Gemeinsam haben wir den Kalten Krieg und so manche Krise überwunden. Stets hatten wir dabei die Zukunft eines geeinten Europas vor Augen. Und wie die Generation vor uns stehen wir auch heute wieder vor der Frage, wie muss eine Europäische Union beschaffen sein, die das Versprechen von Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit auch zukünftig garantieren kann. Wie beantworten wir die großen Fragen unserer Zeit? Wie auf den Klimawandel reagieren, wie die Digitalisierung von Alltag, Wirtschaft und Verwaltung vorantreiben, wie dem demografischen Wandel begegnen, wie die Migration im europäischen Konsens steuern. Wie bleiben wir wirtschaftlich wettbewerbsfähig und politisch relevant auf der internationalen Bühne? Darauf Antworten zu finden, auch das ist das Ziel der Konferenz zur Zukunft Europas. Und für ein Europa, das weiter zusammenwächst und auch zusammensteht, müssen die Europäerinnen und Europäer müssen Sie sich wieder in diesem Vorhaben wiederfinden. Und der Kollege hat es schon gesagt, es ist ein ganz vielversprechendes Zeichen, dass bislang 360.000 Menschen an rund 5.000 Veranstaltungen teilgenommen und mehr als 13.000 unterschiedliche Ideen eingebracht haben. Wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion begrüßen diese breite Beteiligung und dieses große Engagement ganz ausdrücklich. Denn eins ist klar, europäischer Geist entsteht nicht durch Bürokratie und durch Regulierungsempfehlungen. Er entsteht im Greifbaren, wenn Menschen konkret von der EU profitieren, wenn sie sie als Chance, wenn sie sie als Bereicherung wahrnehmen. Die europäische Idee ist nur so stark, wie ihr Rückhalt innerhalb der Bevölkerung der Mitgliedstaaten ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Gefühl der Distanz zwischen Brüssel und den Sorgen und Nöten der Menschen vor Ort entsteht. Und die Bürgerkonferenz leistet dazu einen ganz wichtigen Beitrag. Wir haben vorhin schon ein paar Vorschläge und Forderungen gehört. Am letzten Wochenende hat die Konferenz ja wieder stattgefunden mit den Bürgerforen. Und da wurden mehr Kita-Plätze gefordert, Sicherheit im Netz, verständliche Datenschutzbestimmungen, aber auch mehr Demokratiebildung und sogar die Umbenennung der EU-Institutionen. Also wir sehen, wir haben ganz breite Vorschläge, die da eingebracht werden. Klar ist, die EU ist immer dort gefordert, wo wir als starke Gemeinschaft mehr erreichen können. Die gemeinsame Handelspolitik ist ein ganz handfestes Beispiel dafür, aber auch gemeinsame Investitionen in Forschung und Innovation. Die Stärke Europas war aber auch immer die Einheit in Vielfalt. Der permanente Wettbewerb hat uns nach innen und nach außen stark gemacht. Und das ist auch gut so, denn im globalen wirtschaftlichen Wettbewerb, insbesondere mit Blick auf die USA, China und Indien, können Nationalstaaten alleine nur schwer bestehen. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch wieder mehr Mut zu Subsidiarität und Eigenverantwortung. Für ein einiges Europa brauchen wir Strukturen, die nach innen einen Mehrwert schaffen und nach außen Handlungsfähigkeit gewährleisten. Und dafür müssen wir auch selbstkritisch bestehende Strukturen hinterfragen und überprüfen. Vor allem müssen wir aber dafür sorgen, dass sich die Stimmen der Europäerinnen und Europäer gehört werden. Und auch dieses Haus steht in der Verantwortung, darauf zu achten, dass die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger Eingang in die Initiativen der EU finden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist überzeugt, dass die Konferenz der Zukunft Europa eine große Chance sein kann. Sie kann ein Auftakt für eine neue Erzählung von Europa sein. Eine Erzählung, die die vielen Stimmen der Bürger Europas ins Zentrum rückt. Eine Erzählung, die den Kopf überzeugt und das Herz berührt. Die Zukunft eines starken und geeinten Europas, das sind wir unseren Kindern schuldig, aber auch den Generationen, die dieses Europa aufgebaut haben. Wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion sind bereit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Klein. Es folgt jetzt gleich eine weitere erste Rede, und zwar vom Kollegen Fabian Funke, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für meine Generation ist die EU mehr als nur eine abstrakte Struktur oder eine politische Organisation oder die Summe von Verwaltungsakten. Die EU ist ein längst nicht mehr wegzudenkender Teil unseres eigenen Lebens geworden. Meine Generation kennt Europa gar nicht anders. Sie ist aufgewachsen mit offenen Grenzen, mit starkem Austausch zwischen den Regionen, mit Schüleraustauschen, Erasmus-Semestern, einer gemeinsamen Währung und eines gemeinsamen Arbeits- und Wirtschaftsraums. Wir können und wollen es uns gar nicht mehr anders vorstellen als dieses gemeinsame Europa unter dem Dach der Europäischen Union. Sie ist unser Zuhause. Applaus Und meines besonders als jemand, der in einer Grenzregion zu Tschechien wohnt und aufgewachsen ist und sieht, wie diese Länder immer mehr zusammenwachsen, wie Freundschaften entstehen, wie Menschen auf Arbeit pendeln und alles immer enger wird. Thema dieser Debatte ist aber auch die Zukunft der Europäischen Union, und unsere Generation wird die Zukunft der Europäischen Union sein. Und sind wir doch mal ehrlich, es ist nicht alles gut in der Europäischen Union. Die EU steht vor großen Herausforderungen und auch Bedrohungen, die die Zukunft Europas ja auch in den Mittelpunkt die Konferenz stellt. Wir müssen entschlossen und gemeinsam beim Klimaschutz vorgehen. Wir müssen große Investitionen in Zukunftstechnologien und Infrastruktur voranbringen, einerseits um die Klimakrise zu bekämpfen, andererseits aber natürlich auch, um gute Arbeit in ganz Europa zu sichern und die Wirtschaft fit für die Zukunft zu machen. Das Programm Fit for 55 der Europäischen Kommission war dazu ein guter Aufschlag, den es jetzt gilt, auch mit Leben zu füllen. Und da sind wir auch als Bundesrepublik Deutschland als wirtschafts- und bevölkerungsstärkstes Land in großer Verantwortung. Aber auch darüber hinaus müssen wir gemeinsam dafür streiten, dass die Rechtsstaatlichkeit in Europa nicht weiter von Nationalistinnen und Nationalisten, beispielsweise in Polen und Ungarn, unterminiert wird. Und dass die europäischen Werte für die Bürgerinnen und Bürger auch als europäische Rechte erlebbar und sicher werden. Und das bedeutet auch ganz klar, weil die Verantwortung endet ja nicht an den europäischen Außengrenzen. Wir müssen das Sterben im Mittelmeer beenden. Wir müssen Europa auf den Weg zu einer menschenwürdigen Aufnahmepolitik bringen, die die Menschen im Mittelmeer rettet und die humanitären Standards unserer Union an den Außengrenzen sichert. Situationen wie in Moria oder an der polnisch-belarussischen Grenze dürfen nicht unser Anspruch sein. Die Europäische Union muss nach innen und nach außen ihren humanitären, demokratischen und rechtsstaatlichen Ansprüchen gerecht werden. Sie darf sich nicht von autokratischen Drittstaaten mit Migrationsströmen erpressbar machen. Sie darf nicht tatenlos dabei zusehen, wie Mitgliedstaaten demokratische Grundwerte Stück zu Stück zurückrollen. Und sie muss in der Außen- und Sicherheitspolitik handlungsfähig sein. Das sehen wir gerade mal wieder besonders. Kurzum, wir brauchen europäische Souveränität. Und deswegen ist es auch sehr, sehr gut. Und ich freue mich sehr, dass die französische Ratspräsidentschaft das jetzt in den Mittelpunkt stellt. Und Dinge wie der Austritt des Vereinigten Königreichs zeigen uns schmerzlich, wie fragil die Europäische Union auch sein kann. Und auch in den anderen Ländern machen sich Nationalisten breit, die unsere Vorstellung des gemeinsamen Lebens in der Europäischen Union infrage stellen. Und da bin ich insbesondere froh, dass in diesem Haus, zumindest unter den meisten Fraktionen mit expliziter Ausnahme dieser Fraktion hier rechts im Parlament, eine große Einigkeit darüber besteht, dass wir die Europäische Union brauchen und weiterentwickeln müssen, um noch enger zusammenzuwachsen. Und deshalb müssen wir in der Europäischen Union noch stärker zueinander finden, weiter zusammenwachsen und die Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg aber da auch mitnehmen. Weil nur mit Beteiligung und Akzeptanz schaffen wir weiteres Wohlbefinden für die weitere Integration der Europäischen Union. Und damit bin ich auch sehr, sehr froh, dass dieser Prozess zur Zukunft der Europäischen Union in so einer breiten Diskussion zwischen Rat, Kommission, Parlament und mit den Bürgerinnen und Bürgern da draußen in diesem Land stattfindet. Und man finde, man kann die Ergebnisse können sich auch sehen lassen. Wir müssen aber auch die parlamentarische Beteiligung in der Europäischen Union stärken. Wir brauchen eine Reform des Europäischen Parlaments und transnationale Listen. Das ist ja auch das, was die Menschen da draußen fordern. Die Zukunft der Bundesrepublik muss eine europäische sein, um die Herausforderungen einer globalisierten Welt meistern zu können. Lassen Sie uns also gemeinsam daran arbeiten und dafür sorgen, dass meine und zukünftige Generationen in einem vereinten, souveränen und gerechten Europa aufwachsen können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Funke. Bevor ich dem Kollegen Professor Weil das Wort erteile, will ich einen kurzen Hinweis geben. Das Sitzungspräsidium und der Sitzungsdienst achten sehr genau, dass diejenigen, die nicht von der Maskenpflicht befreit sind, auch ihre Masken tragen. Wir sind für jeden Hinweis dankbar, aber es muss nicht jeder Hinweis erfolgen. Vielleicht darf ich das mal so sagen. Nächster Redner wird der Kollege Professor Weil von der AfD-Fraktion sein, der von der Tribüne spricht. Herr Professor Weil, Sie kennen das Spiel, nicht? Wenn Ihre Redezeit sich am Ende nähert, bekommen Sie 2 Minuten vor Schluss ein optisches Signal. Die Redezeit läuft dann runter. Sie haben das Wort.
Danke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Die von Macron initiierte Zukunftskonferenz soll ja direkt zulaufen auf einen neuen Verfassungskonvent. Mit der Verschlimmbesserung, dass qualifizierte Mehrheitsentscheide die letzten Vetomöglichkeiten verhindern sollen. Es geht hierbei vor allem um Außenpolitik und Steuerhoheit mit zeitgemäßer Panikrhetorik in einfacher Sprache, also Klima, Corona, Russland, China und so weiter. Im Ampelkoalitionsvertrag steht sogar einigermaßen verfassungswidrig die Gründung eines EU-Bundesstaates. Und durch den Abgang Großbritanniens hat sich die Sache mit dem Veto ja schon von selbst erledigt. Längst sind die Nettozahler in der qualifizierten Minderheit angekommen. Mit der augenwischerischen Zukunftskonferenz wird hier nur ein EU-mäßiges Weiter-so verschleiert. Der englische Erfinder des Nation-Branding, Simon Arnold, redete Ende 2011 vor Brüsseler Berufseuropäern zu den Grenzen von Werbung und Propaganda. Die EU-Kommunikationsstrategie zeichne sich demnach dadurch aus, dass sie, Zitat, erstens Informationen verbreitet, nach denen keiner fragt, zweitens Werbung betreibt, obwohl sie kein Produkt hat, drittens nicht weiß, wer ihre Kunden sind und viertens die ganze Zeit nur geldverschwenderische Propaganda betreibt. Diese vor sich herlaufende Zukunftskonferenz nun ist eine besonders dreiste Suggestion homöopathischer Bürgerbeteiligung. Es wird so getan, als ob der ganze Apparat einen echten Änderungswillen hätte. Es hat den Charakter einer Art Paartherapie, und zwar nach einer fast 66 Jahre andauernden Gewalt- und Missbrauchbeziehung, die fast nur einseitigen Betrug und Ausbeutung kennt. Eine Missbrauchbeziehung zwischen Politapparat und zahlendem Publikum, welches immer weniger Leistung für immer mehr Beitrag bekommt, national wie international. Das Ganze kannte immer nur eine Richtung, nämlich die falsche. Hier aber nun unsere glasklaren Vorschläge, wie eine wünschenswerte EU-Zukunft aussehen müsste. Erstens, Rückführung des Brüsseler EP zu einer echt parlamentarischen Versammlung à la Europarat oder französisch-deutsche Versammlung mit maximal der Hälfte der derzeitigen Abgeordneten bezahlt nach nationalen Diäten. Und alle Abgeordneten kommen aus national verantwortlichen und gewählten Parlamenten, so wie es ja auch die Urform des Geschehens in Brüssel vor 1979 war. Des Weiteren, Angleichung der Gehälter nicht in dem Sinne, wie es 2009 erfolgt ist, alle bekommen das gleiche exorbitant Brüsseler Spitzengehälter, sondern es wird bezahlt nach nationalen Diäten plus Spesen. Fertig. Und drittes und letztes, zunächst die Rückführung des Agrarbereichs in nationale Verantwortung und Beendigung einer völlig überdimensionierten Übergriffigkeit im Finanzbereich und endlich eine klare, überfällige Aufgabenbeschränkung, aus der sich alles Weitere ergibt. Machen wir uns bitte sofort auf den Weg in diese gute und bessere EU-Zukunft, die beweist, dass man lernfähig und lernwillig ist. Dieser Beweis ist zu führen. Wir stehen bereit, Sie offenbar nicht. Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege Rosa-Weil. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Ann-Veruschka Jurisch, FDP-Fraktion, zu ihrer ersten Parlamentsrede.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, innerhalb der Europäischen Union prägen Frieden und Wohlstand unser Leben. Es ist heute aber erst 77 Jahre her, dass das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde. Meine Eltern haben noch als kleine Kinder das Grauen des von Deutschland verschuldeten Krieges miterlebt. Heute debattieren wir hier über die Konferenz zur Zukunft Europas. Heute debattieren wir, wie wir in der EU in Zukunft, auch in Zukunft in Frieden und sozial, ökologisch und wirtschaftlich stabil leben können. In den Foren der Konferenz für die Zukunft Europas haben sich Menschen sehr selbstbewusst dafür engagiert, Visionen zu entwickeln und Lösungsansätze zu formulieren. Ihnen gilt unser großer Dank und Ihren Einsatz für Ihre sehr wertvolle Arbeit. Ich möchte hier dafür werben, dass wir auch im Bundestag die Dynamik der Zukunftskonferenz und der französischen Ratspräsidentschaft für die Weiterentwicklung der EU flankieren und unterstützen. Europa ist noch nicht fertig. Der Weg zu mehr europäischer Stärke und Integration führt sowohl über Reformen auf institutioneller Ebene als auch über mehr Vernetzung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, mehr Wissensaustausch, mehr Informationsaustausch, mehr persönliche Begegnung. Darin liegt noch viel Potenzial für eine innere Stärkung und weitere Entfaltung der EU. Deshalb möchte ich diesen Aspekt der besseren Vernetzung von Menschen und Ideen hier und heute besonders in den Fokus rücken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Zukunftskonferenz, des deutschen Forums dieser Konferenz, haben dazu auch einige ganz konkrete Vorschläge erarbeitet. Beispielsweise schlagen sie vor, dass ein EU-weites Bildungs- und Informationsmedium einzurichten sei, dass eine Informationsplattform für Best Practice in der Aus- und Weiterbildung aufgesetzt werden solle und dass der Schüleraustausch zwischen allen EU-Ländern intensiviert und unabhängig vom Einkommen der Eltern gestaltet werden solle. Als Europäerin möchte ich zu mehr Vernetzung von Menschen und Ideen noch aus ganz persönlicher Sicht ergänzen. Gerade auch die grenznahen Räume innerhalb Europas, also beispielsweise der Bodenseeregion, in der ich lebe, verdienen unsere Aufmerksamkeit. Wenn nicht dort, wie soll es dann zwischen grenzferneren Regionen klappen? Oft hapert es ja an ganz praktischen Dingen. Der mangelhafte Ausbau zum Beispiel von grenzüberschreitenden Verkehrswegen verhindern den Austausch von Menschen und Ideen. Bürokratische Erschwernisse bei der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistern verhindern eine wirtschaftliche Integration. Und ungenutztes Potenzial bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Institutionen bremsen die volle Entfaltung von Regionen. Als Bundestagsabgeordnete werde ich mich stark dafür machen, dass die Weiterentwicklung der EU für die Bürgerinnen und Bürger greifbar wird, gerade auch durch mehr Vernetzung von Menschen und Ideen. Bürgerinnen und Bürger haben sich mit vielen wegweisenden und auch ganz praktischen Ideen an der Europäischen Zukunftskonferenz beteiligt. Wirken auch wir hier im Bundestag darauf hin, dass die Ergebnisse der Konferenz für eine umfassende Weiterentwicklung genutzt werden, bis hin zu den vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union. Genau das ist eine zentrale europapolitische Forderung in unserem Ampel-Koalitionsvertrag, und als Liberale freue ich mich darüber sehr. Ich möchte meine erste Rede in diesem Haus nicht enden, ohne Danke zu sagen. Danke für Ihr Europäisches Parlament, liebe Bürgerinnen und Bürger, für ein starkes, vernetztes und demokratisches Europa. Als Liberale und freie Demokratin erfüllt mich der Frieden innerhalb der EU mit großer Dankbarkeit. Die aktuelle Lage zeigt uns, dass dieser Friede keine Selbstverständlichkeit ist. Lassen Sie uns jeden Tag und überall weiter daran arbeiten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Jurisch. Weil man das von hier oben besonders schön sieht, will ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Maske Mund-Nasen-Bedeckung heißt, damit Mund und Nase bedeckt werden. Also ich mache das als allgemeine Anregung, und das nächste Mal spreche ich Persönlichkeiten unmittelbar an. Nächster Redner, wo ich noch gar nicht aufgerufen hatte, aber er ist schon da, ist der Kollege Robin Wagner, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen. Mit diesem Satz hat der damalige französische Außenminister Robert Schuman am 9. Mai 1950 den Grundstein für das größte Friedensprojekt aller Zeiten gelegt, die Europäische Union. Dass wir heute am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus über die Zukunft Europas diskutieren, das ist für mich von großer Bedeutung. Wir alle wissen, welch unermessliches Leid die Shoah und der Zweite Weltkrieg für Millionen von Menschen bedeutet hat und teilweise bis heute bedeutet. Wir alle wissen, dass aus dieser historischen Schuld auch immer eine besondere Verantwortung Deutschlands für die Zukunft Europas und für ein friedliches Miteinander erwachsen wird. Innerhalb der Europäischen Union haben wir den Frieden durch eine immer engere Zusammenarbeit, durch friedliches Zusammenwachsen über Grenzen hinweg gesichert. Für uns ist Frieden heute gelebte Selbstverständlichkeit. In ganz Europa und in unserer direkten Nachbarschaft ist es das nicht. Bis heute ist der Frieden auf dem Westbalkan brüchig. Bis heute sind dort mancherorts Menschen an der Macht, die den Genozid von Srebrenica leugnen oder verharmlosen. Seit 2014 erleben wir den Krieg in der Ostukraine und in Belarus zählen wir heute 1.000 politische Gefangene. 1.000 Menschen, die für ihren Kampf für Demokratie mit der Freiheit bezahlen. Ein trauriger Rekord. Ich habe selbst eine Patenschaft übernommen für Ihar Losik, einen oppositionellen Journalisten, 29 Jahre alt, er hat eine 3-jährige Tochter. Ihar konnte nicht miterleben, wie seine Tochter Paulina laufen lernte. Er konnte nicht miterleben, wie sie sprechen lernte, weil er mehr als die Hälfte ihres Lebens im Gefängnis sitzt. Unschuldig. Und es sind diese individuellen Geschichten von Menschen, die uns vor Augen führen, wie wichtig es ist, uns für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzusetzen. Und das innerhalb der Europäischen Union, wo wir uns weiter mit ganzer Energie dafür einsetzen werden, die Werte der EU, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschlichkeit auch selbst zu leben und das in allen Politikfeldern mit einem klaren Kompass. Aber eben auch in der europäischen Nachbarschaft. Die Menschen in Bosnien und Herzegowina, in der Ukraine, in Belarus, sie zählen auf uns. Und auch deshalb wird die Koalition ein besonderes Augenmerk auf diese Region legen und den Menschen in ihrem Einsatz für Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beistehen. Ich freue mich sehr, dass die Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union sich mit der Rolle der EU in der Welt beschäftigt. Und dabei wird beispielsweise intensiv über eine häufigere Anwendung von qualifizierten Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik diskutiert. Und das klingt erstmal technisch, aber es hat sehr konkrete Auswirkungen. Denn das bedeutet, dass das Veto eines einzelnen Staates nicht mehr die komplette Handlungsfähigkeit der EU lahmlegen kann. Die Zukunftskonferenz ist eine einzigartige Chance, um mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Nutzen wir sie. Nutzen wir sie für eine Stärkung des Parlaments, für eine weitere intensive Bürgerbeteiligung. Nutzen wir sie, um die EU noch handlungsfähiger, strategisch souveräner und noch stärker zu einem Europa der Bürgerinnen und Bürger zu machen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Vorletzter Redner in dieser Debatte wird der Kollege Tobias Winkler, CDU-CSU-Fraktion, sein, ebenfalls zu seiner ersten Parlamentsrede.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Konferenz zur Zukunft Europas ist mit dem Rückenwind gestartet aus der letzten Europawahl. 2019 sind über 200 Millionen Bürgerinnen und Bürger an die Wahlurne gegangen und haben dem Europäischen Parlament ihre Stimme verliehen. Die Bürgerinnen und Bürger, die spüren, dass sie dieses Europa mitgestalten müssen, mitgestalten wollen. Europa ist gegründet von mutigen Politikern, von Vordenkern, Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide de Gasperi, viele wurden hier auch heute schon genannt, später auch Helmut Kohl, auch Angela Merkel, Jean-Claude Juncker, viele, die dieses Europa stark vorangebracht haben. Und ich habe den Eindruck, dass die Politiker, die vorgedacht haben, die die Menschen mitgenommen haben, heutzutage etwas weniger Mut haben und von den Menschen getrieben werden. Die Menschen wollen mehr und ein stärkeres und ein demokratischeres Europa. Und deswegen freue ich mich, Frau Staatsministerin Lührmann, dass Sie sagen, wir wollen die Ergebnisse dieser Konferenz ernst nehmen. Ich habe auch hier in meiner kurzen Zugehörigkeit zu diesem Hause schon erlebt, die besondere Gabe von Abgeordneten, auch von Regierungsmitgliedern, dass Sonntagsreden auch unter der Woche gehalten werden können. Ich hoffe sehr, sehr, dass die Ernsthaftigkeit, mit der die Ergebnisse der Konferenz zur Zukunft Europas behandelt werden, nicht zu dieser Kategorie gehören, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen, was die Bürgerinnen und Bürger in den vielen Foren diskutieren und an Ideen einbringen. Die Zahlen wurden schon genannt. Über 350.000 Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligt haben, in über 5.000 Veranstaltungen. Ich finde es etwas schade, aber es bleibt noch Zeit, sozusagen jetzt als Kritik, aber auch als Ermutigung, dass das Europäische Parlament und die Europäische Kommission sehr, sehr viel in diesen Prozess einbringen, die diese Bürgerforen mit organisieren, die Veranstaltungen mit organisieren, die viele Partner aus der Zivilgesellschaft auch animieren und unterstützen bei ihrer Arbeit. Die Bundesregierung, aber auch die Länder, wie es auch heute schon angesprochen wurde, sind noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen. Das, was bisher organisiert wurde, reicht noch nicht. Den Menschen in Deutschland und in vielen anderen Ländern ist in der überwiegend großen Mehrheit nicht bekannt, was für ein großartiges, was für ein zukunftsweisendes Projekt direkter Bürgerbeteiligung hier ins Leben gerufen wurde. Wir müssen, wenn wir mehr Menschen daran beteiligen wollen, dann müssen wir das auf allen Ebenen spielen. Wir haben, wenn das Ende der Konferenz mit dem Schlussbericht um den Europatag zum 9. Mai stattfinden soll, zumindest unter französischer Ratspräsidentschaft, noch einige Monate Zeit. Ich glaube, es wäre angebracht, wenn die Bundesregierung und die Länder hier noch mal einen Schub reinsetzen und noch mal die Bürgerinnen und Bürger animieren, an der Konferenz teilzunehmen und für diese werben. Wir erleben, dass jetzt auch in der heutigen Diskussion viele der Ideen, die die Bürgerinnen und Bürger einbringen, schon vereinnahmt werden zu politischen Forderungen, die dann hier nochmal zu Papier gebracht werden oder in der Rede vorgebracht werden. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt, wie wir damit umgehen sollen. Wir sollten die Bürgerinnen und Bürger ermutigen. Wir dürfen mit unseren Ideen selbstverständlich die Diskussion mit beeinflussen. Wir dürfen auch die ganz konkret an diesen Konferenzen mit teilnehmen. Aber wir sollten nicht sozusagen unsere Ideen dann mit der Rechtfertigung, dass die Bürgerinnen und Bürger dies alles gefordert hätten, durchbringen, sondern wir müssen auf die Bürgerinnen und Bürger hören und daraus unsere Schlüsse ziehen. Ich sehe in dieser Konferenz zur Zukunft Europas eine großartige Chance und ich hoffe, dass wir sie auch künftig als solche wahrnehmen und so behandeln. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Winkler. Als letzter Redner hat das Wort der Kollege Janis Schraps, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eine gut funktionierende Demokratie beruht in erster Linie auf Vertrauen. Vertrauen durch Mitspracherecht und durch Mitsprachemöglichkeiten. Ein Mitspracherecht haben wir als Staatsbürger in den europäischen Demokratien ganz automatisch. Aber nicht alle wissen immer so ganz genau, wie sie dieses Recht auch sinnvoll ausüben können. Deshalb müssen immer wieder Möglichkeiten zur Mitsprache geschaffen und dabei immer wieder auch neue Wege gegangen werden. Wenn man ein konkretes Anliegen hat, dann kann man sich beispielsweise an seinen örtlichen Bundestagsabgeordneten wenden, wie es erfreulich viele Menschen tun. Oder man kann das parlamentarische Petitionsrecht nutzen. Die Mitglieder des Petitionsausschusses kümmern sich sehr sorgfältig darum. Oder man kann sich im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas beteiligen. Denn auch sie ist ein solcher Weg, die eigene Meinung einzubringen und mitzusprechen. Und sie ist, wie wir von unseren beiden Teilnehmerinnen des Bundestages, Gunter Kriechbaum und Axel Schäfer, gehört haben, ein guter und erfolgreicher Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Neben der Einbindung der Zivilgesellschaft und dem intensiven Austausch von Bürgerinnen und Bürgern aus allen Teilen des Kontinents zu zahlreichen Themen bietet die Zukunftskonferenz aber auch uns Parlamentarierinnen und Parlamentariern die Möglichkeit, unseren Kurs in bestimmten Fragestellungen noch mal zu überprüfen. Und hier möchte ich als konkretes Beispiel auch noch mal auf das Stichwort Rechtsstaatlichkeit eingehen. Viele Vorredner und Vorrednerinnen haben es zu Recht angesprochen. Auch mich hat dieses Thema in den letzten Jahren hier im Bundestag intensiv beschäftigt. Auch bei der Zukunftskonferenz setzt sich eine Arbeitsgruppe mit Werten und Rechten, mit Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit in Europa auseinander. Neben den Diskussionen zwischen den zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, Vertretern der Zivilgesellschaft und Abgeordneten aus den verschiedensten politischen Ebenen wurden auch tausende Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern zu diesem Thema auf der Online-Plattform der Zukunftskonferenz erfasst. Und ich finde, die Ergebnisse dieser Beiträge ungemein beeindruckend. Kollege Hacker hat es vorhin auch schon angesprochen. Eine ganz große Gruppe von Teilnehmenden fordert sehr deutlich die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und einen besseren Schutz der Grundwerte in der Europäischen Union. In manchen Beiträgen werden beispielsweise sehr große Bedenken hinsichtlich der Einhaltung rechtsstaatlicher Kriterien, beispielsweise mit Blick auf Ungarn und Polen, geäußert. Bedenken gegenüber Staatsformen, die sich selbst als illiberal bezeichnen. Andererseits muss man auch konstatieren, dass es einige Beiträge gibt, die dazu auffordern, die nationalen Angelegenheiten dieser Länder zu respektieren. Da wird beispielsweise auf das demokratische Recht Ungarns verwiesen, seine Grenzen zu verteidigen, seine christliche Religion, Kultur oder auch eine homogene Gesellschaft zu bewahren. Einige Teilnehmende schlagen vor, die finanzielle Unterstützung für Länder zu kürzen, die gegen gemeinsame Rechtsstaatskriterien verstoßen, ihnen das Stimmrecht im Europäischen Rat zu entziehen oder sogar ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu beenden. Es wird debattiert, ob der Europäische Gerichtshof die Rolle eines Wächters über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der EU übernehmen soll und auch, wie der Haushaltsschutzmechanismus genutzt werden soll, um Regierungen, die gegen europäische Grundwerte verstoßen, besser sanktionieren zu können. Außerdem wird ein Überprüfungsmechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in der EU gefordert. Es wird also intensivst über verschiedene Standpunkte diskutiert, ebenso wie wir das als Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den Ausschüssen oder eben hier im Plenum tun. Abgesehen davon, dass die Konditionalitätsregelung zum Schutz des EU-Haushaltes, für die wir viele Jahre lang hart hier im Bundestag kämpfen mussten und die wir während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft endlich implementieren konnten, offensichtlich größtenteils ganz im Sinne der europäischen Bürgerinnen und Bürger ist, verehrte Kolleginnen und Kollegen, abgesehen davon wird für mich eines an dieser Zukunftskonferenz ganz deutlich. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger wollen ein demokratisches Europa. Eines, das sie stark nach innen sowie nach außen vertritt. Und ganz viele nehmen die Möglichkeit zur Mitsprache durch ihre Beteiligung an der Zukunftskonferenz wahr. Noch ist die Zukunftskonferenz nicht abgeschlossen. Und natürlich kann eine solche Konferenz kein Allheilmittel für alle möglichen Übel und Schwierigkeiten sein, mit denen wir ohne Frage auch in Europa zu kämpfen haben. Eines ist diese Konferenz aber ganz sicher. Sie ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt, um über unsere gemeinsame Zukunft zu sprechen, in vielen Themenbereichen entscheidende Weichen zu stellen und die Konferenz, wie wir das auch in unserem Koalitionsvertrag beschrieben haben, für notwendige Reformen und eine Weiterentwicklung Europas zu nutzen. Und nicht zuletzt, um auch Mitsprachemöglichkeiten, das Mitspracherecht und damit das demokratische Miteinander zu stärken. Und mit der heutigen Debatte haben wir ebenfalls unseren Beitrag dazu geleistet. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Damit beende ich die Aussprache. Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6.